Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch Hiob weiter fortsetzen können. Wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass Hiob beginnt seine erste Rede vor seinen drei, später kommt auch noch ein vierter Freund dazu, und er spricht von seiner Not, die in seinem Herzen ist. Er spricht aus, dass er nicht versteht, was an ihm getan wurde mit dieser Trennung von Gott, mit diesem körperlichen Leid. Und nachdem er die erste Rede gehalten hat, antwortet, und ich nehme an, dieser Eliphas von Teman ist der Älteste, deshalb redet er als Erster, und der Jüngste redet dann erst ganz am Schluss. Und wir gucken uns seine Worte an. Sie werden nicht ganz alles lesen, aber dann doch versuchen zu verstehen, was dieser Mann ausdrückt. Ich lese in Kapitel 4. Da antwortete Eliphas von Teman: Du hast es vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden. Aber wer kann die Worte zurückhalten? Das heißt, schon hier zeigt er, er ist ungeduldig. Das kommt schon häufig vor, dass alle seine Freunde reden aus einem Impuls der Unfähigkeit, ihre Worte zurückzuhalten. Siehe, du hast viele unterwiesen und erschlaffte Hände gestärkt. Deine Worte haben die Gefallenen aufgerichtet und die gebeugten Knie hast du gekräftigt. Nun aber trifft es dich und du wirst mutlos. Nun betrifft es dich und du erschreckst. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost, die Unsterblichkeit deiner Wege deine Hoffnung? Bedenke doch, wo ist dein Unschuldiger umgekommen oder wo sind die Gerechten je vernichtet worden? Nun, es ist immer gut, wenn man alles, was Eliphas von Teman zu Hiob sagt, sieht. Das heißt, man schaut sich nicht nur seine erste Rede an, sondern auch seine zweite und seine dritte. Und wenn man das betrachtet, dann ist es erstaunlich. Der Eliphas sagt schon hier am Anfang Dinge, die nicht weder nett sind, dass man sie mit einem Leidenden sagt, aber er äußert sich hier, indem er sagt, du hast anderen geholfen und nun stehst du da und jammerst. Aber wenn man seine dritte Rede sieht, dann greift der Eliphas an und sagt, du hast der Witwe nicht geholfen, du hast dem Armen nicht gegeben, du bist an den anderen vorbeigegangen, du hast nicht das Gute getan, du hast Zins genommen von dem, dem du geliehen hast. Der Geist des Eliphas kommt deutlich hervor in seiner letzten Rede, weil dort nimmt er sich nicht mehr zurück. Er muss sich hier beherrschen, aber in der letzten Rede, da explodiert er so richtig. Aber hier sagt er genau dasselbe und Hiob versteht es sehr gut. Deshalb, wenn man die Reden und die Antworten Hiob sieht, dann sieht man, was Hiob versteht von dem, was sie ihm sagen. Und er geht ja darauf ein, was diese Freunde ihm erklären. Und dieser Mann sagt ihm hier nicht, oh, du warst gut in der letzten Zeit. Es ist genau dasselbe wie die Pharisäer und Schriftgelehrten im Leben Jesu sagen, Arzt, hilf dir selbst. Er sagte selbst, ihr werdet mir eines Tages sagen, Arzt, hilf dir selbst. Und was werden die Leute sagen? So, es ist wichtig zu verstehen, dass das Böse auch die guten Taten, die man Mensch tut, als schmutzig sieht. Und deshalb erklärt er hier zwar gute Taten Hiobs, aber letztendlich sagt er, naja, hättest du es wirklich gut getan, dann wärst du jetzt nicht hier. Hättest du das wirklich so getan, dann wärst du nicht hier. Und so haben sie es auch Jesus gesagt. Als Jesus am Kreuz hing, sagten sie, jetzt, er hat anderen geholfen. Wieso hilft er sich selbst nicht? Das heißt, er ist ein Betrüger. Versteht ihr? Eines der großen Dinge, die ich in meiner Praxis begegne mit den Patienten und auch mit denen, die zum Teil auch in Heilberufen sind, die die mit Esoterismus umgehen oder mit anderen, weiß ich was für Heilmethoden, sie selbst können sich nicht heilen. Sie sagen, ich kann anderen helfen, ich habe Energie für andere, aber mir geht die Energie dann weg. Und dann sage ich, na ja, wie viel Beweis ist das denn, dass du es wirklich kannst? Wenn du dir selbst nicht helfen kannst, weil du musst es ja selbst zuerst an dir anwenden können, bevor du weißt, wie es auch am anderen funktioniert. Und so hat man am Kreuz, obwohl Jesus ganz klar, was er tat, war offensichtlich. Aber sie haben gesagt, ja, du tust das durch den Teufelsgeist, treibst du die Dämonen aus. Nein, es passiert nicht. Er war echt. Aber jetzt hängt er am Kreuz und sie sagen und spotten ihn und sagen, siehe da, du bist ein Betrüger. Weil könntest du dir wirklich helfen? Dann steig doch ab und schon haben wir alle Beweise, dass du allmächtig bist. So, hier ist dieser Eliphas und ich versuche die Themen so zusammenzufassen, die der Eliphas so sagt in diesem ersten Gespräch mit Hiob, aber es sind generelle Sachen, die ja auch in den anderen vorkommen. Und das ist, er fragt Hiob Dinge, er erklärt ihm Grundsätze und er erklärt das Gottesbild. Ja, sind die Themen, worüber sie sprechen, wie wir gesehen haben letztes Mal. Es geht, ist Gott gerecht? Ist der Mensch gerecht? Ja, das sind die Themen. Und das Interessante ist, dass Eliphas von Teman und auch die anderen Freunde eine Art Wahrheit oder ein Teil Wahrheit und ein Teil Wahrheit vermischt mit Lüge ist immer eine ganze Lüge. Weil ich muss ja nur etwas umändern. Ich muss das, was im Mittelpunkt steht, an den Rand setzen. Ich habe dieselben Worte. Ich habe dieselbe Not. Ich muss ja nur das Pferd hinter den Wagen stellen und schon ist alles null und nichtig. Es funktioniert nicht. Deshalb, Wahrheit kann man nicht an Worten festmachen. Man muss es am Bild sehen. Steht das Pferd vor dem Wagen oder steht das Pferd hinter dem Wagen? Und wenn das Pferd hinter dem Wagen steht, dann ist das Bild verkehrt rum, dann ist es eine Lüge. Und das wollen wir betrachten in den Reden, in den Themen von Eliphas von Teman. Und sein erstes, was er Hiob fragt, ist natürlich, du wirst weich, weil es dich trifft, erschrickst du. Aber Hiob versteht, weil er antwortet ja darauf, Hiob versteht, Eliphas schuldigt mich an. Er sagt, wenn das echt gewesen wäre, dann wärst du nicht hier. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost? Wenn du doch gottesfürchtig bist, dann bleib doch jetzt fest. Ist nicht deine Hoffnung die Unsträflichkeit deiner Wege? Das heißt, er tut das, was Hiob sagt, als Klarheit deiner Unsträflichkeit. Das setzt er natürlich in Frage und sagt, hallo, das geht doch nicht. Gedenke, Hiob, wo ist ein Unschuldiger umgekommen? Und wo sind die Gerechten je vertilgt? Hat der Eliphas ein richtiges Bild von dieser Erde? Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Da erklärte Eliphas dieses Gesicht in der Nacht, das er hat, wo er da einen Geist sieht und seine Haare stehen ihm zu Berge. Und dann hört er diese Stimme, die da sagt, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Das ist die Stimme Gottes? Sicherlich nicht. Aber er hat dieses Gesicht in der Nacht, von dem er das tut und erklärt. Rufe doch, was gilt's, ob einer dir antworte? Und an welchen von den Heiligen willst du dich wenden, wenn du so heilig bist? Wenn du wirklich dich als sauber und rein hältst, warum wirst du nicht erhört? Weil ich weiß doch, die erhört, die heilig sind, die werden erhört. An welchen von ihnen willst du dich wenden, wenn du heilig bist? So, sie sollten dir doch jetzt zu Hilfe kommen. Hiob, merkst du nicht, dass du dich selbst täuscht? Das ist so die Haltung des Eliphas von Teman gegenüber von Hiob. Mal schauen auf seine Grundsätze. Es gibt einige Grundsätze, die er hier erklärt in seinen Worten. Und eines der Grundsätze, die er erklärt, ist, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Er sagt so, die da Mühe pflügen und Unglück säten, ernten es auch ein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wir müssen den Grundsatz sehen. In der, wie er sich verhält in der Gnadenzeit. Weil in der Gnadenzeit gibt es eine Umkehrmöglichkeit. Deshalb am Ende wird jeder Mensch sehen oder ernten, was er gesät hat. Aber es gibt diesen Bereich der Gnade, wo man nicht sieht noch, was man sofort sät. Aber das stimmt. Die da Mühe pflügen und Unglück säten, ernten es auch ein. Da gibt es Grundsätze, die sagt er richtig. Einen Toren aber erwirkt wohl der Unmut und den Unverständigen tötet der Eifer. Das könnte ein Spruch Salomos sein. So ihr seht, da gibt es Grundsätze, aber wie man sie anwendet, kommt dann sehr deutlich darauf an. Er erklärt, dass der Mensch mit einer sündigen Natur geboren ist und will damit sagen, der kommt daraus nicht raus. Denn Mühsal aus der Erde nicht geht und Unglück aus dem Acker nicht wächst. So, wieder hier dieses Bild des Landmanns, des Seemanns, das aus dem Acker, aus der Erde kommt doch nichts Böses, aus der Materie kommt nichts Schlimmes raus, sondern der Mensch wird zu Unglück geboren, wie die Vögel schweben, emporzufliegen. So, wiederum dieser Vergleich, der Mensch ist mit einer sündigen Natur geboren. Er ist zum Unglück geboren. Hat er recht? Ja, an dieser Stelle ist das Ganze klar. Gottes Zucht und Strafe offenbart dem Menschen seine Fehler. Das haben wir durch die ganze Bibel, durch die ganze Heilige Schrift. Und so kommt jetzt und sagt er Eliphas, dem Hiob, siehe, selig ist der Mensch, den Gott straft. Darum weigere dich der Züchtigung des Allmächtigen nicht. Nun ja, Hiob hat es ja ausgedrückt. Würde ich gestraft werden für eines meiner bösen Taten, dann würde ich's verstehen. Dann würde ich stehen, ich würde meinen Mund nicht öffnen. Aber es ist umsonst. Es gibt nichts, was er jetzt an mir fände, um zu strafen. So, wir können und müssen Grundsätze haben. Und Eliphas hat einiges verstanden von den Grundsätzen. Aber die Art und Weise, wie er sie anwendet, führt dann dazu, dass der Grundsatz falsch angewendet wird. Und dann kommt es nicht zu der Hilfe dieser Sachen. Was denkt Eliphas von Gott? Wie sieht er Gott? Nichts ist rein vor Gott, am allerwenigsten die Menschen auf der Erde. Das ist die Zusammenfassung und ich lese es hier in seinen Worten. Dort, wo er in dem Gesicht dieser Nacht sieht, sagt er, siehe, unter seinen Knechten ist keiner ohne Tadel und seine Boten zieht er der Torheit. Wie viel mehr, die in Lehmhäusern wohnen, auf Erde gegründet sind und werden von Würmern gefressen. Das heißt, Gott im Himmel ist so rein, dass sogar seine Engel und die Boten um ihn herum er der Unreinheit bezichtigt. Wie viel du? Du, der du sagst, du bist ein Wurm auf Erden. Du denkst, du bist sauber, du bist rein. Das ging in Eliphas Bild von Gott und dem Menschen nicht hinein. Er meinte, dass wenn der Mensch so groß, also Gott so groß ist und der Mensch so klein, dann müsste auch so sein mit der Reinheit. Nein, bei der Reinheit und Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes muss auch die Gerechtigkeit des Menschen sein. Der Mensch kann nie so groß und so mächtig sein wie Gott, aber was die Gerechtigkeit anbelangt, muss der Mensch genauso gerecht sein. Es darf nichts Ungerechtes in ihm sein. Und dann erzählt er die unzähligen und unerforschten Wunder und Taten Gottes auf. Er sagt, der Regen fällt aufs Land, gibt und lässt Wasser kommen auf die Gefilde, der die Niedrigen erhöht und die Betrübten emporhilft, macht zunichte die Anschläge der Listigen, dass es ihre Hand nicht ausführen kann. Auch das stimmt in den meisten Fällen. Er fängt die Weisen in der Listigkeit und stürzt der verkehrten Rat. Auch das sind Dinge, die Gott tut. Aber auch die müssen wir immer sehen, in welchem Zusammenhang es passiert. Er hilft den Armen von dem Schwert, von ihrem Munde und von der Hand des Mächtigen. Hilft er es immer? Der Gerechte wird bewahrt, der Gottlose wird vernichtet. So, auch da fehlt dem Eliphas von Teman ein Gesamtbild von dem, wie das Leben unter der Sünde im Bereich der Gnade letztendlich abläuft. Und ich denke, hier scheitert unsere Unfähigkeit, Dinge auseinanderzuhalten. Und die können wir nicht auseinanderhalten, wie ich das in meiner ersten Stunde gesagt habe, wenn wir nicht bekehrt sind. Das heißt, wenn unsere Herzen Gott nicht wirklich dienen. Es ist schön, dass Gott am Ende diese drei Menschen, diese drei Freunde nicht wegtut, sondern er sagt, ihr habt böse gehandelt, ihr habt nicht richtig von mir gesprochen. Bringt 7 Pfarren zum Opfer, ihr müsst Eure Sünde muss von euch weggenommen werden, sonst sterbt ihr darunter. Es ist schön, dass sie Vergebung haben können. Es ist schön, dass sie einen Neuanfang, sage ich, haben können und eine neue Sicht der Dinge, wie Gott ist. So, Gott ist gut, aber diese Menschen kennen ihn nicht. Und wenn man nicht bekehrt ist, wenn unser Herz nicht an Gott klebt, dann mögen wir die größten theologischen Ausdrücke bringen, dann mögen wir Sachen erklären, aber sie sind nicht in einem nicht widersprüchlichen Bild. Und sie machen dann den Menschen und den Geist des Menschen konfus, das heißt durcheinander. Deshalb, woher weiß ich, und das will ich immer wissen. Woher wissen wir, was richtig ist? Und ich möchte es noch einmal betonen. Wir müssen 2 Dinge kennen. Wir müssen Gottes Gesetz kennen, damit wir richtig urteilen können. Und wir müssen die Gnade kennen. Das sind die 2 Dinge. Wenn wir uns da nicht auskennen oder wenn wir versuchen, die 2 voneinander zu trennen, dann kommen wir nicht weiter. Und wir sehen, dass diese Freunde Hiobs, die sagen, ja, jedes Unrecht muss seine Folge haben. Aber wie ist das unter der Gnade? So, das heißt, sie verstehen nicht diesen Sonderzustand, der da ist auf unserer Welt, der beides erklärt, und wenn man beides zusammen hat, ergibt es ein wunderbares Bild und man kann erklären, alle Dinge, sage ich jetzt mal. Weil durch das Gesetz und durch das Verständnis der Gnade kommen wir zu einem klaren Bild und werden nicht durcheinander in dem, was wir erklären und über Gott sagen. So, wir müssen eins feststellen. Und wir fangen an dem wichtigsten Punkt an. Es gibt nur eine Ursache für alles Leid. Diese eine Ursache ist das Gesetz Gottes, das wir kennen, ist nehmen, um zu geben. Das ergibt die Frucht. Und nur die Übertretung dieses Gesetzes führt zu Leid. Das heißt, die einzige Ursache ist, dass man von irgendwo nimmt, der nicht Gott ist. Es gibt sonst keine Ursache für Leid. So, Das müssen wir verstehen. Das Leid kommt durch die Übertretung dieses Gesetzes. Ohne die Übertretung dieses Gesetzes gibt es kein Leid. Aber wir haben gesehen und vergessen wir nicht, dass wenn einer übertritt, werden wie viele ins Leid gebracht? Als Lucifer übertrat, wurde der ganze Himmel in Leid gebracht. So, weil es die drei Gruppen gibt, die beteiligt sind. Der Verursacher, die Mitbeteiligten und die Nichtbeteiligten und die aber in Liebe verbunden sind, die mitleiden. So lasst uns das nicht vergessen, dass wir diese drei Sachen von Leid haben. Weil wenn wir dann nicht das Gesamtbild immer vor Augen haben, dann verstehen wir es nicht. So, es gibt nur eine Ursache für Leid. Aber wir sehen schon, bei den Folgen gibt es drei Gruppen, die schon davon dabei beteiligt sind. Und wenn man dann die drei Gruppen nicht einschließt, dann könnte man sagen, na ja, nur der, der es übertritt, den trifft das Leid. Nein. Da alles in Gott gehängt ist und dass da die Übertretung des Gesetzes das ist, was von Gott trennt, wie wir sehen werden, dadurch wird, wenn einer fällt, alle werden beteiligt. So in der Liebe verbunden in Gott bringt einer und bricht das Gesetz. Und deshalb wird es Mitleid geben und das Leid der Beteiligten. Lasst uns das nie vergessen, dass es drei Gruppen gibt, die von einer Ursache leiden. Weil wenn wir das aus den Augen verlieren, dann könnten wir gleich sagen, naja, nur der Verursacher muss leiden. Meine kleinste Pflegetochter oder jüngste, ist ja nicht die kleinste, sie hatte dieses Bild von Gott, sagt, wenn Gott nicht gut ist, dann existiert er nicht. Warum ist es so, dass wenn einer Leid tut, der andere mitleidet? Warum ist es so, dass wenn ein Vater sein Kind sexuell missbraucht, dass dann zwei leiden? Es macht doch nur einer das Böse. Ist doch ungerecht, dass zwei leiden, wenn einer nur böse ist. Nein, nein. Ungerecht ist es nicht. Das ist das, was das Leid, was die Liebe verbindet uns alle. Deshalb, wenn einer etwas Falsches tut, dann hat das Folgen auch auf die Umwelt. Deshalb, als Adam und Eva eingesetzt worden sind und sie sind von Gott abgefallen, da hat unsere ganze Erde hat das Leid eingenommen. Die Tiere sterben um unseren Willen, die Bäume verwelken um unseren Willen, um des Menschen Willen, weil er gesündigt hat, sind viele mitbeteiligt, die nie was dafür können. Die armen Tiere, wenn ich sie sehe heute, wie sie leiden, was sie mitmachen müssen in unserer heutigen Gesellschaft, es ist eine Katastrophe. Können Sie was dafür? Nein. Aber es dennoch, das Leid ist die Übertretung des Gesetzes. Aber nicht jeder, der leidet, hat es übertreten. Und wenn wir das nicht verstehen, dann kommen wir von vornherein durcheinander. Und das haben die Freunde Hiobs wohl nicht verstanden. Sie haben gedacht, ja, der Übertreter des Gesetzes, der leidet. Und das gibt es auch. Aber nicht nur er. Was ist die Übertretung des Gesetzes? Ich möchte das nochmal deutlich betonen. Hier an Gottes Liebe sind wir alle angedockt. Von hier müssen wir leben. Und derjenige, der Misstrauen in Gott hat, trennt sich von Gott, weil das die einzige Beziehung des Menschen oder eines Wesens, das einen Geist hat und Moral, ist, sich durch Vertrauen hier an Gott anzudocken. Das ist das, was ein menschliches Wesen tun muss. Und wenn ich aber Misstrauen habe gegen Gott, dann lasse ich, und Satan und Adam und Eva hatten Misstrauen und sie haben Gott weggetan und haben der Schlange geglaubt und haben dem Übel geglaubt und dadurch haben sie sich von Gott getrennt. Diese Trennung bedeutet nicht mehr von Gott nehmen. Sie sind jetzt nicht mehr an Gott gebunden, sie sind jetzt vom Bösen und von allen anderen abhängig. Wer nicht mehr von Gott nimmt, hat was für Folgen im Geben? Er tut und er nicht tut. Nicht mehr das, was Gottes Willen ist. Er handelt außerhalb des Gottes Willen. Nicht mehr innerhalb der Liebe. Er handelt nicht mehr aus der Motivation der Liebe heraus, der getrennt ist von Gott. Das ist die Übertretung des Gesetzes für den, der handelt. Ja, hat Satan mit Liebe den Hiob gequält oder ihn krank gemacht und die ganze Not gebracht? Natürlich nicht. Wenn Menschen heute andere missbrauchen, wenn wir heute rücksichtslos mit anderen umgehen, handeln wir aus Gott heraus? Nein, wir handeln aus dem Übel unserer sündigen Natur heraus, weil wir abgebunden sind dort von Gott, weil wir Gott misstrauen und uns von Gott trennen. So, das ist die Übertretung des Gesetzes. Und jetzt wollen wir sehen, wir wissen, es gibt drei Folgen des Leides, aber wir wollen sehen, dass auch der Verursacher Folgen hat. Nicht nur die, die es nicht tun. Und wir nehmen hier sowohl Luzifer und seine Engel als auch den Menschen. Es sind generelle Folgen, die ich versuche zusammenzufassen für den Verursacher allein. So, es sind innerliche Veränderungen in seinem Geist. So, die Unterscheidungsfähigkeit ist jetzt eingeschränkt. Als Adam und Eva gesündigt haben, konnten sie nicht mehr sehen, was richtig und falsch ist. Sie mussten anschuldigen, einer den anderen und dann letztendlich Gott. Sie mögen im Verstand noch begreifen, was richtig ist, aber sie können es nicht mehr tun. Römer 7 zeigt das so deutlich. Ich will das Gute, ich habe es verstanden. Menschen haben verstanden und haben gute Absichten, aber wenn es drauf kommt, es zu tun, bumm, tun wir das Falsche, weil wir gebunden sind, weil diese innerliche Veränderung der Übertretung des Gesetzes in uns aktiv ist. Wir können uns selbst nicht mehr selber sehen. Wir haben ein völliges falsches Bild von uns. Und ich bin so dankbar, dass durch die Entfernung der Sünde aus dem Leben des Hiob er ein klares Bild hatte und ein klares Verständnis. Und das ist das Werk der Gnade. Aber in der sündigen Natur, in der Veränderung dessen, was durch das Übertreten des Gesetzes geschehen ist, geht es nicht mehr mit der Selbsterkenntnis. Der Mensch hat so ein falsches Bild von sich selbst. Es ist erstaunlich und grausam. Und er ist ein Gefangener seines eigenen Irrtums. Das heißt, er glaubt einer Lüge, als ob sie Wahrheit wäre, und fängt sich dadurch selbst ein. Und ich denke, das ist entscheidend, dass wir verstehen, wir sind Gefangene unseres eigenen Handelns, weil wir einem Irrtum glauben, der jetzt, so wie ich es gezeichnet habe in den anderen Skizzen, wie eine Brille vor unseren Augen ist. Das sind die innerlichen Veränderungen im Geist des Menschen. So, wie viel Hoffnung besteht da, dass sein Geist wieder das kann, was er davor fähig war? Jetzt kommen die körperlichen, die äußerlichen Folgen. Die äußerlichen Folgen, als Adam gesündigt hat, war ihr Gewand weg, das Kleid der Herrlichkeit, das sie umgab. Dann wurden sie aus der Nähe Gottes entfernt, so wie Satan aus dem Himmel ausgeschlossen wurde und an der Regierung nicht mehr teilhaben konnte mit seinen Engeln, so musste auch Adam und Eva aus der Nähe Gottes, aus dem Garten, aus dem Paradies entfernt werden. Die Privilegien werden entzogen, dass man in Frieden arbeitet. Jetzt kommen Dornen und Disteln. Das Paradies ist verloren. Es entsteht Streit Abel, der Kain und Abel beweisen die ersten zwei Menschen, die auf dieser Erde von Weibe geboren sind mit einer sündigen Natur. Sie haben den ersten Streit und Mord passiert ganz am Anfang und daraus entsteht dann der Krieg. Wir haben Schmerzen, Krankheit, Armut, Elend. Sie sind alle Folgen dieses Leides, das meistens den Verursacher trifft in seinem Körper. Aber es gibt auch Fremdleid. Ich habe es hier aber, um der Vollständigkeit halber, auch als Folge für den Verursacher, weil er hat auch Schmerz und Krankheit, kommt in Armut und Elend, der das verursacht, aber nicht nur der, der es verursacht. Wir alle müssen in einen Tod gehen. Er ist zwar nur vorübergehend, haben wir letzte Stunde gesehen, ist nun Schlaf, aber dieser Tod ist uns allen bestimmt. Und am Ende, wenn wir nicht durch die Gnade Gottes herauskommen aus diesem Zustand und verursachen weiter den Schaden Gott und sündigen, wird es die völlige Inexistenz, das heißt der ewige Tod sein. Das ist das Schicksal von Satan und den Dämonen und den Menschen, welche die Gnade Gottes verwarfen. Und manche der Freunde Hiobs erklären diesen Endzustand und vergessen, dass wir jetzt noch nicht dort sind. Ja, am Ende wird kein Gottloser überleben. Am Ende wird der Gottlose hinweggerafft. Am Ende wird nur der Gerechte bestehen. Dann wird der Gerechte leben und der Gottlose wird weggerafft. Aber in der Zeit der Gnade sieht das ein wenig anders aus. So, es gibt Folgen für den Verursacher. Und da wir, ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen selbst die Verursacher sind, ist es auch am allerwichtigsten, das zu verstehen. Warum leide ich? Ich möchte ein paar grundsätzliche Erklärungen geben über die zweifache Aufgabe der Gnade. Wir sehen meistens nur die eine Aufgabe, wir sehen die andere nicht und deshalb sind wir ziemlich konfus in unserem Verständnis über die Gnade. So, wir sehen hier, der Mensch fällt in Leid und Tod. Er hat jetzt eine Brille auf, er sieht nicht mehr, was richtig ist. Er stirbt zwar nicht sofort, weil die Gnade kommt dazwischen und gibt ihm eine Chance. Sie verschiebt das Urteil. Er ist zwar geistig tot und im Leid. Adam und Eva haben sofort gelitten. Sie waren erschreckt, sie hatten Angst. Was ist das? Sie haben sich nackt gesehen. Sie hatten Angst vor Gott, Gesicht zu kommen. Das ist der Zustand des Verursachers. Aber jetzt kommt die Gnade und Adam und Eva sterben nicht körperlich an dem Tag, sondern der Tod wird verschoben, weil Gott eine Möglichkeit gefunden hat, den Menschen aus dieser Not herauszubekommen. Die erste Aufgabe der Gnade ist, den Menschen von der Brille, von der sündigen Natur, vom Irrtum zu befreien, damit er befähigt wird zum Gehorsam des Gesetzes Gottes, dass er wieder in der Lage ist, von Gott zu nehmen, ihm zu vertrauen. Das ist ein Prozess, das Ablegen des Irrtums und das Lernen des Haltens der Gebote Gottes. Aber wir sehen es im Hiob, im Jesus und in vielen anderen in der Heiligen Schrift, in Henoch, in Elia, dass es doch möglich ist. Die Gnade ist in der Lage, aus einem Johannes, der jähzornig ist, ein sanfter Mensch zu werden, aus einer, der aus Egoismus handelt, dass er die schönsten Briefe über die Liebe schreibt. Das ist die verändernde Gnade Gottes im Leben eines Menschen, der von hier beginnt. Und durch die Gnade kommt er zu einem völligen Wiederherstellung. Und am Ende ist es das Glück und das ewige Leben. Das ist das erste Werk der Gnade, die Wiederherstellung aus einem sündigen Menschen, einen Gerechten zu machen. Das ist die große Frage. Kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Ja, er kann. Die Gnade Gottes macht es möglich. Durch Jesus Christus kann ein jeder Mensch gerecht werden vor Gott. Nicht nur gerecht gesprochen. Die Bibel sagt, dass wir in der Lage sind, richtig zu handeln. Es ist so gut, dass der Hiob nicht sagt, ich bin zwar unrein, aber ich habe einen Erlöser, der hat mich rein gemacht. Nein, nein, er ist durch ein tägliches Wandeln mit diesem Erlöser zum Abschluss des Werkes der Gnade gekommen, nämlich der Charakter ist ein gottähnlicher, kein Übel mehr in einem. Das ist doch so wichtig, dass wir das verstehen. Sonst denken wir, Gnade ist, jemand hat für uns bezahlt und so werden wir so oder so, Sünder oder nicht Sünder, ewig leben. Nein, die Gnade muss den Menschen wiederherstellen. Er muss wieder in diese Verbindung zu Gott kommen, damit er lebt. Und es wird kein Unreiner in den Himmel kommen, sagt die Schrift. Es wird keiner, dessen Leben nicht im Einklang mit dem Willen Gottes ist, dahin kommen. Sicherlich sterbe ich unterwegs hier, habe ich das Leben Jesu, das für mich steht. Aber in unserer Zeit muss Gott das beenden, dass es Menschen gibt, so wie Hiob, die während ihrer Lebzeit das ganze Werk vollkommen in ihrem Leben darstellen. So, die Wiederherstellung des Menschen ist das erste Werk der Gnade. Aber was ist denn ihr zweites Werk? Das zweite Werk, was wir häufig vergessen, ist Raum zur Entwicklung des Bösen, dass man sieht, wohin das Böse führt. Wir haben deshalb hier auf dieser Erde einen Raum bekommen. Aber wie willst du dem Bösen Raum geben, wenn man es nicht lässt, sich zu entfalten, wenn der Vater sein Kind nicht missbrauchen darf, wie soll das Böse je als Böse gelten? Wenn wir nicht sehen die Folgen von dem Ganzen. So, auch das ist ein Raum, der stattfindet. Das ist diese zwei Dinge, diese zwei Pfeile miteinander zu verbinden, ist manchmal für uns schwer, aber mit Gottes Geist können wir sie klar unterscheiden. Es braucht einen Raum zur Entwicklung des Bösen, damit dann die Folgen der Unkehrbarkeit des Menschen, dass es dann einen Sinn macht, warum die nicht mehr existieren und im ewigen Tod landen. Und sicherlich haben wir hier bei der Gnade auch das, was den ersten Tod anbelangt, der gehörte zu diesem Diagramm. So, wie lange währt die Gnade? Wir haben hier den ersten Tod und die Gnade Gottes. Der erste Tod ist deshalb nur ein Schlaf, weil in diesem Verlauf wir sind ja jetzt schon nahezu 6000 Jahre, leben wir seit Adam in diesem Gnadenbereich. Und die Menschen sterben, aber sie kommen noch nicht ins Gericht, weil sie werden erst beruhigt werden. Die Gnade muss ja irgendwann mal beendet sein. Die Gnade muss irgendwann mal ihr Werk erfüllen. Und was muss es erfüllen? Auf der einen Seite muss es Gerechte hervorbringen und auf der anderen Seite Gottlose. Das heißt, die Gottlosen werden so gottlos, dass sie nicht mehr umkehrbar sind, weil sie die Gnade nicht annehmen. So, wir haben jetzt eine Welt, wo Gerechte und Gottlose vermischt sind. Man kann sie nicht unterscheiden. Sie sind zwar gerecht und ungerechte, und da haben wir sie. Und ich habe die Blauen als gerecht und die Dunklen als gottlos dargestellt. Und jeder muss sich mit dem Beginn, mit der Konfrontation der Gnade entscheiden, will er gerecht oder will er gottlos werden. Das heißt, will er gottlos bleiben. Und dieses Werk geht voran, aber es muss irgendwann mal zum Abschluss bringen. Es muss auf der Erde etwas entstehen. Und das ist diese Trennung. Die Trennung ist hat diesen Sinn. Wir müssen diesen Strich hier richtig verstehen. Das bedeutet, die Gruppen, die hier können nicht mehr hochgehen und die von oben können nicht mehr runterkommen. Das heißt, das Werk der Gnade ist zum Abschluss gekommen. Die haben sie total abgelehnt und sind völlig im Finsternis. Und die anderen haben sie total angenommen und sind völlig im Licht. Das ist der Zeitraum, den die Gnade hat. Wenn das auf der Welt erreicht ist, wenn Gott es geschafft hat, dass niemand mehr die Seiten wechseln kann, wenn aus Unkraut nicht mehr Weizen werden kann und aus Weizen nicht mehr Unkraut, wenn die Sache endgültig ist, dann hört die Gnade auf. Und wir leben in einer Zeit, wo das stattfinden soll. Die Gnadenzeit hat ein Ende. Und es folgt Gerichtszeit. So, ich habe hier das Ganze nochmal zusammengefasst. Hier in der Zeit der Gnade kommen hervor Gerechte, die nicht mehr ungerecht sein können, und Gottlose, die nicht mehr gerecht sein können. Und das, während dieser Zeit gibt es ein Untersuchungsgericht, eine Untersuchungsphase, bevor eine Vollstreckung kommt. Man muss ja wissen, wer gehört zu welcher Gruppe. Aber es kommt zu einer unumkehrbaren Situation. Und wenn diese unumkehrbare Situation stattfindet, dann ist die Gnadenzeit zu Ende. Weil wozu soll Gott noch Gnade geben, wenn jeder Mensch, der auf dieser Erde ist, entweder ganz gerecht ist und nie mehr gegen Gottes Gnade verstoßen wird, oder wenn man so gottlos ist, dass man nicht mehr zurück kann, ganz egal, wie viel Zeit Gott uns noch gebe. Wir haben ja die Geschichten von Noah, Menschen vor der Sintflut. Es machte keinen Sinn, dass sie noch leben, aber die Gerechten waren noch nicht da. Es war noch nicht die Zeit, weshalb die Gnadenzeit noch nicht zu Ende ist. Und ich denke, die meisten Gottlosen mögen wohl vielleicht ihr Ziel schon erreicht haben, der Unumkehrbarkeit. Aber was Gott noch fehlt, sind diese Gerechte. Und dafür gibt es dieses Untersuchungsgericht, das sicherstellen soll, dass es Gerechte gibt, so wie Hiob, die eines Tages Überwinder sein werden und zeigen werden der ganzen Welt, dass sie gerecht sind und keine Ungerechtigkeit ist in ihnen. So, und dann kommt die Gerichtsphase, die Vollstreckungsphase des Gerichts. Beides ist schon Gericht, ja? Und es gibt Teilgerichte schon auf dieser Erde, die sind aber keine Endgerichte. Wir sprechen hier vom Endgericht. Und hier in diesem Endgericht kommt als erstes der Zorn Gottes in den sieben Plagen. Wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, das Hin und Her, kommt, wenn man so will, das Feuer Gottes, um das endgültig festzubrennen, zu zeigen, dass der Gerechte in der größten Not sich von Gott nicht ablässt und der Gottlose in der größten Not sich zu Gott nicht bekehrt. Weil wir wissen, es ist immer die Not, die den Gottlosen demütigt und die Not, die dem Gerechten prüft, ob er in Gott steht oder nicht. So, das ist die Funktion der sieben Plagen, und während der letzten Plage kommt Christus. Und er ist derjenige, der mit seiner Wiederkunft den Zorn Gottes für die Menschen, die auf der Erde leben, beenden und die 144.000 und den Rest der Welt dann auferstehen lässt, damit sie leben. In dieser Zeit bis zur Wiederkunft Christi sind natürlich die Menschen im Tod. Und hier kommt die erste Auferstehung. Die erste Auferstehung kommt mit Jesu Wiederkommen, und es sind die Gerechten, die auf die Stimme Gottes hören. So wie wir letztes Mal gesehen haben, dass der Hiob gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, so ist auch das der Punkt, dass wir wissen, dass es eine Auferstehung gibt. Die Gerechten kommen zur Auferstehung, vom Worte Gottes gerufen. Jesus wird rufen, so wie die Bibel es beschreibt, und die Gerechten werden aufstehen. Und dann gibt es für sie das ewige Leben. Für sie fängt jetzt das an, was Glück und alles, was das Leben zum Leben gehört, da ist. Und was passiert mit dem Gottlosen? Hier auf dieser Erde bleibt Satan 1000 Jahre in Ruhe. Er ist alleine mit seinen Engeln und hat Zeit zum Nachdenken und sich anzuschauen, das ganze Werk, was er getan hat. Alle Gottlosen sind noch im ersten Tod. Sie stehen nicht auf, weil sie kennen die Stimme Gottes nicht. Sie hören die Stimme Jesu nicht, weil sie kennen ihn nicht. Deshalb bleiben sie im Tod. Und während dieser Zeit der 1000 Jahre wird im Himmel Gericht gehalten. Das heißt, in Offenbarung 20 wird das schön beschrieben. Die Gerechten, den Gerechten wird vorgezeigt, warum die Gottlosen nicht da sind. Warum es Menschen gibt, Freunde, Bekannte, die nicht dabei sind bei diesem Leben. Und dann wird Gott offenbaren, dass den Lebenswandel dieser Menschen und zeigen, warum er sie nicht erlösen konnte. Nicht, dass an ihn gelegt ist. Die Gnade hat alle Möglichkeit, alle zu erlösen, aber nicht jeder antwortet und arbeitet mit ihr zusammen. Und nach diesen 1000 Jahren folgt die Auferstehung der Gottlosen aus dem ersten Tod. Und sie werden gerichtet und sie werden sehen, was sie getan haben, und sie werden erkennen müssen, dass Gott gerecht ist in dem, was er gerichtet hat. Und sie sind einverstanden mit dem zweiten Tod, mit der Inexistenz, welches die Folge hat, dass sowohl Satan und alle seine Anhänger für immer ausgelöscht sind. Weil wie könnte das Leid je zu Ende sein, wenn das Böse und die Verursacher des Leides nicht ausgelöscht werden? Diese Idee von der ewigen Hölle, ich weiß es nicht, wie die eingetreten ist in die Christenheit, aber sie ist etwas, was völlig absurd ist. Der ganze Himmel hat gelitten. Wir haben gesehen, als Adam und Eva gesündigt. Wir haben gesehen, wie die Engel ihre Harfen niedergeschmissen haben, wo sie stille waren vor Gott. Wie soll ein mitleidiger Gott das Leid je beenden, solange es einen Verursacher des Leides gibt? Verstehen wir, dass der Verursacher nur dann, wenn der Verursacher nicht mehr da ist, das Leid zu Ende ist? Auch hier im Himmel, wo diese Menschen nicht mehr fallen können, weil sie haben jetzt das ewige Leben, aber hier gibt es Tränen, die Gott abwischen muss. Es gibt Tränen des Mitleids, die man hat gegenüber denen, die nicht dort sind. Es ist immer noch Leid. Es ist nicht die ewige Freude. Weil solange man blicken müsste und schauen müsste das Leid von anderen Menschen, gäbe es nie eine Hoffnung. Und sicherlich denken dann andere, es gibt auch diese Theorie, dass man sagt, naja, Gott wird solange die Leute in der Hölle braten, bis sie sicher Gott freiwillig annehmen. Und am Ende wird wieder alles hergestellt, Satan, und alles ist wieder am Ende, am Anfang, weil sie sind alle gereinigt worden. Nun, von der Idee schön, von der Gerechtigkeit jedoch nicht möglich, auch von der Struktur nicht möglich. Wenn ein Mensch sündigt, das heißt, er geht gegen jegliche Ration vor und trennt sich von Gott, er tut das Böse, dann wie soll ihm Gott helfen? Und wie gerecht wäre er, wenn er den Verursacher nicht, wenn er nicht sich ändert in seiner Verursachung, dass er die Konsequenzen ziehen sollte? Es ist eine Katastrophe, wie wir Menschen nicht fähig sind, diese Einfachheit des Evangeliums zu verstehen. Es muss ein endgültiges Ausrotten sein von Satan. Er hat keine Umkehr. Solange er existiert in diesem Universum, gibt es Furcht. Er sagt, dort in Offenbarung 12 ruft der Himmel und sagt, o wehe Erde, er kommt auf euch herab und hat nur wenig Zeit. Der Himmel leidet mit unter dem, was verursacht wird. Deshalb kann nur Ruhe und Frieden, deshalb kann nur das Leid beendet sein, wenn die Wurzel und die Äste völlig verbrannt sind, wenn alles gereinigt ist, wenn nur noch die Male Jesu Christi erinnern an dieses Leid dieser Erde, dann und erst dann ist das Leid zu Ende. Und ich hoffe, wir verstehen das, weil wir wollen das Leid verstehen, wir wollen die Zusammenhänge verstehen. Sonst werden wir immer konfus bleiben und wenn wir nicht einen Überblick haben über die Dinge, wird uns das nicht gelingen. Wir kennen das Gesetz, aber wir kennen sehr wenig über die Gnade und ihre Funktion und wohin sie führt und über das Gericht, was ja, wo wäre Gerechtigkeit ohne Gericht? All das vergessen wir, wenn wir nicht einen klaren Blick über die Gnade haben. Und heute haben die Menschen natürlich über das Gesetz kaum eine Ahnung. Auch die, die meinen, sie erheben das Gesetz und kennen ihren Geist. Weil würden sie den Geist des Gesetzes kennen, würden sie auch eine Ahnung bekommen, was die Gnade vollbringen muss im Menschen, dass dieses Gesetz wieder haltbar ist. So, das ist das Werk, das wir verstehen müssen. Und jetzt möchte ich in diesem Werk der Gnade das nehmen, was Gott geschrieben hat durch seinen Knecht Mose im 5. Buch Mose 28. Dort gibt es diesen Grundsatz, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und Gott sagt diese Dinge seinem eigenen Volk. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten machen über alle Völker auf Erden. Und dann gibt er dort alle Segnungen, die es möglich gibt. Und dann kommen danach der Fluch. Und der Fluch ist dreifach so lang wie der Segen, um den Menschen davon abzuhalten. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, dass du hältst und tust alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle Flüche über dich kommen und dich treffen. Und er erzählt dann alle Flüche auf. Und eines dieser Flüche ist die Krankheit. Und Gott verheißt Gesundheit dem Menschen. Er sagt, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, und tun, was recht ist vor ihm, und zu Ohren fassen seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, der nicht Lust hat zu loser Lehre und schwört nicht fälschlich, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Ist doch klares Wort, oder nicht? Und das andere Wort ist auch klar. Und wo du nicht wirst halten, dass du tust alle Worte dieses Gesetzes, so wird der Herr schrecklich mit dir umgehen, mit Plagen auf dich und deinen Samen, mit großen und langwierigen Plagen, mit bösen und langwierigen Krankheiten und wird dir zuwenden alle Seuchen Ägyptens, davor du dich fürchtest, und sie werden dir anhangen, dazu alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht geschrieben sind in dem Buch dieses Gesetzes, wird der Herr über dich kommen lassen, bis du vertilgt werdest. Ich habe diese Texte extra am Ende gelassen, weil ich möchte zum Nachdenken anregen bis zur nächsten Stunde. Können wir sie richtig einordnen? Können wir es verstehen, dass der Gehorsam in der Zeit der Gnade hier auf Erden etwas, einen Segen bringt? Hat es nicht bewiesen, der Hiob in seinem Leben, dass der Gehorsam ihn vor allem bewahrte? Wieso wurde dann dennoch geplagt, von Gott verlassen und krank? Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Dinge alle richtig einordnen können. Es gibt auch heute eine klare Ursache für die Krankheit. Wie die meisten Menschen sind krank, weil sie sich selber krank machen. Aber wie diese Zusammenhänge stehen, möchte ich in der nächsten Stunde, wo wir weitergehen im Studium des Hiobs, erklären. Ich möchte, dass wir aus diesem Studium mit einer Klarheit herauskommen, wo wir nicht mehr wanken im Verständnis des Gesetzes und der Gnade und der Worte Gottes, die er klar und deutlich geschrieben hat, die, wenn man sie nicht an die richtige Stelle im Verlauf einordnet, durcheinander kommt. So hat Eliphas nicht recht, wenn er sagt, Hiob, deine Krankheit beweist, dass du schuldig bist. Haben diese drei und auch der vierte nicht recht, wenn sie Hiob anschuldigen? Weil sie haben doch Worte Gottes. Sie haben die Bibel in der Hand. Was übersehen sie? Was so entscheidend ist? Übersiehst du es, dass du nicht durcheinander kommst? Weil es wäre natürlich eine Katastrophe, würden wir uns die Krankheit selbst machen und wir würden denken, wir sind Hiobs. Es wäre eine Katastrophe, wenn wir nicht wüssten, wer wir sind und wenn wir etwas in unserem Leben haben, wir etwas annehmen, was nicht stimmt oder nicht. Es wäre eine Katastrophe, Dinge durcheinander zu bringen, die manchmal anscheinend sich widersprechen. Aber ich denke, durch die Brille, nicht durch diese Brille des Irrtums, sondern durch den Geist Gottes, können wir die Dinge so schön zusammentun, dass es keinen Widerspruch und keine Unklarheiten gibt. Deshalb freue ich mich schon auf die nächste Stunde, wo wir weitermachen werden im Hiob, um mehr Licht in die Auseinandersetzung zwischen ihm und seinen Freunden und der Auseinandersetzung zwischen dem, ist Gott gerecht oder ungerecht? Ist der Mensch, kann der Mensch gerecht sein oder ungerecht? Woher kommt die Krankheit? Und woher kommt sie nicht? Amen.